So, in dieser Folge geht es mal wieder viel um untenrum. Ihr wisst, das ist unser Lieblingsthema. Unter anderem würde ich vielleicht so, also man sagt ja immer, Kinder gehören nicht in Social Media. Wir haben ja auch keine Fotos oder Videos oder so von meiner Tochter, aber wir reden schon über ihre Milchwindeln. Das könnte ihr in ein paar Jahren vielleicht unangenehm sein.
Ja, noch können wir es rausschneiden, Kim. Noch können wir das rausschneiden und die ganzen anderen 178 Pipi- und Unrum-Geschichten, die du uns erzählt hast in diesem Podcast, musst du jetzt entscheiden, deine Verantwortung als Mutter. Wir sprechen in dieser Folge ein bisschen über Diabetes und Geschichte. Also nicht Diabetes und Geschichten, die wir alle im Alltag erleben, also die gibt es natürlich trotzdem, sondern tatsächlich einmal Diabetes und History.
Und dafür haben wir einen fantastischen Interviewgast, nämlich Michael Schimscher vom Deutschen Diabetesmuseum. Der war super.
Und wir waren wie immer so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Legen wir los.
Legen wir los. Einen schönen guten Tag zu diesem Podcast hier mit Kim Stoppert, der Typ 1, Typ 1. Meine Diagnose ist Typ 2 Diabetes. Warum ich jetzt bei Typ 1 war, weiß ich auch nicht. Das ist doch jemand ganz anders hier mit dem Typ 1.
Wir sind einfach schon mittlerweile zu einem verschmolzen, Kimi. Mein Name ist Freddy Schürheck. Hallo alle, ich bin Typ 1 Diabetikerin. Das einzig wahre Original hier in dieser moderativen Podcast-Bubble. Genau, Kimi ist ja Typ 2 Diabetikerin. Und momentan, aber muss man ja auch sagen, es ist ja klar, warum du momentan selbst wahrscheinlich manchmal ein bisschen gedanklich durcheinander kommst, weil du ja auf einmal bei der Insulintherapie angekommen bist, von der ich ja sonst eigentlich immer nur erzählt habe, aber während der Schwangerschaften, war ja bei dir bei der ersten auch schon so, musst du jetzt eben auch spritzen. Und auf einmal bist du ich.
Genau, und auf einmal ist alles durcheinander hier. Ja, ich glaube, ich muss jetzt sogar schon, also heute Morgen, was ganz merkwürdig, ich weiß nicht, ob es am Basalinsulin lag oder einfach mein... Vielleicht hat mein Diabetes heute Morgen auch keinen Bock gehabt oder das Insulin hatte keinen Bock, aber auf jeden Fall heute Morgen war schon wieder alles blöd, sage ich euch. Heute Morgen war schon wieder alles blöd. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Vor anderthalb Wochen oder so war doch mal Zeitumstellung. Hast du das gemerkt in deinem Diabetesmanagement? Geht schon so aus dem FF bei dir?
Nee, also... ich weiß es nicht so genau. Ich habe dann dahinter auch drüber nachgedacht, dadurch, dass aber bei mir... In so einem ganzen, also ich habe selten mal 10 Tage am Stück, wo ich immer gleiches Diabetes-Management habe und so flat durchlaufe. Dadurch, dass bei mir tatsächlich hormonell mit Stress und Arbeit und mit Zyklus so viele äußere Faktoren da immer mit reinspielen, könnte ich dir jetzt nicht sagen, okay, in der Stunde, dass ich da so und so war, das war die Zeitumstellung. Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Was ich tatsächlich gemerkt habe, da haben wir ja hier öfter schon im Podcast drüber gesprochen, ist, wenn man größere Zeitumstellungen macht, also wie zum Beispiel, als ich dieses Jahr nach Los Angeles geflogen bin, dann mit dem Jetlag und so und da dann auf einmal 6 Stunden vor, zurück, bla, das merkt man natürlich schon. Hast du die Stunde gemerkt?
Nee, gar nicht. Ist mir auch erst so dann im Nachhinein irgendwann so, habe ich deshalb eigentlich irgendwas gemerkt? Aber nee, war nicht so.
Naja. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Ja. Wir gucken heute, springen wir noch viel weiter zurück in die Zeit. Sorry für die schlechte Überleitung. Aber wir sprechen heute über Diabetes und Geschichte. Wir vertiefen uns heute mal wirklich in Diabetes History.
Weil?
Ja, weil?
Weil diese Woche wird ja quasi gefeiert. Also wir haben ja den Diabetestag.
Weltdiabetestag am 14. November und es ist ja weiterhin auch der Diabetes Awareness Month, sehr schwierig auszusprechen, das ist der November und genau, deswegen gucken wir heute mal ein bisschen tiefer rein in die Geschichte und Kimi hat gerade schon zu mir gesagt, oh Freddy, ich habe so viele tolle Sachen rausgefunden, ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir die gleichen Quellen gecheckt haben im Internet und gleich einfach identische Infos haben, wir beide haben auf jeden Fall, wie bei so einem Referat für euch, ein paar Stichpunkte vorbereitet. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal, machen wir es jetzt dann wie in der Schule, einen Zeitstrahl und fangen mal ganz vorne an. Was ist das deine allererste Diabetes-Info in der Geschichte der Menschheit, die du gefunden hast?
Generell möchte ich gerne diese Geschichtsstunde einleiten mit, ihr wisst ja, dass eigentlich eines unserer Lieblingsthemen, die wir aber in letzter Zeit sehr viel haben schlauchen lassen, der Durchfall war. Wir haben uns da sehr viel mit unserem persönlichen Durchfallproblem beschäftigt. Ach, das irgendwie kam das aber jetzt in dem letzten halben Jahr gar nicht mehr so zur Sprache.
Nein, das ist
und deshalb freut euch nicht auf neue Durchfallgeschichten beim Thema Geschichte und Diabetes. Freut euch auf ganz viel Pipi-Kram.
Aber das ist doch jetzt Kacke. Jetzt hatten die Leute gerade Lust auf die Durchfallstories, jetzt kommen sie mit, naja gut, also es wird auf jeden Fall so ein bisschen Unrum-Humor geben, sagen wir es mal so, Pipi-Kacker-Humor.
Schon früh in der Neuzeit fällt Menschen auf, irgendwie gibt es da Leute, deren Urin komisch riecht. Und die ganz viel Wasser trinken müssen. Wasser, also Leute, die unstillbaren Durst haben. Und das fällt wahrscheinlich schon auf in einem Papyrus 1500 vor Christus.
1552 vor Christus. Genau. Wir haben ganz offensichtlich die gleiche Quelle gefunden.
Also im alten Ägypten, ne?
Ja, die genau.
Pyramiden sind schon gebaut.
Ja.
Also schon länger gebaut, aber, aber irgendwann wird auch, fällt Ärzten auch auf, hier ist irgendwie eine Krankheit falsch. Und tatsächlich haben die Leute ja auch damals schon an Diabetes gelitten.
So, und es gibt eine, und das ist tatsächlich das erste Staatsoberhaupt in der Geschichte, von der oder dem es bekannt ist, die damals Diabetes hatte. Das war die Pharaonin Hatschepsut, die mächtigste Frau Ägyptens, die litt tatsächlich offensichtlich an Diabetes. So zeigen es zumindest die Papyrus, sie, wie auch immer. Also so sagen es zumindest die Geschichtsschreiber.
Was ich ja bei dieser Zeitgeschichte sehr viel gelernt habe, warum das überhaupt Diabetes mellitus heißt. Weißt du das?
Ja, warte, jetzt muss ich es kurz zusammen. Ja.
Aber fangen wir mal an mit Diabetes. Diabetes heißt das schon ganz lange. Nämlich schon 100 nach Christus hat dem einer den Namen gegeben.
Ja, nämlich der Aretaios, wir haben schon wieder die gleiche Quelle gefunden, der hat geschrieben, der Diabetes ist eine rätselhafte Erkrankung. Diabetes ist ein furchtbares Leiden, nicht sehr häufig bei Menschen, ein Schmelzen des Fleisches und der Glieder zu Haaren. Das Leben ist kurz, unangenehm und schmerzvoll, der Durst unstillbar und der Tod unausweichlich. Und auch in indischen historischen Texten schrieben sie damals schon von Honig. Urin. Und damit sind wir bei Diabetes mellitus.
Ja, noch nicht ganz. Also erstmal sind wir bei Diabetes. Warum heißt es Diabetes? Weil bis ins 18., 17. Jahrhundert hinein die Leute einfach nur gemerkt haben, da gibt es Menschen, die trinken unfassbar viel und es scheint nirgendwo hängen zu bleiben, weil es fließt hindurch. Diabetes heißt einfach nur hindurchfließen. Und je mehr man über den Körper wusste, desto mehr dachte man trotzdem immer noch, bis ins 17. Jahrhundert hinein, da ist was mit den Nieren nicht in Ordnung. Und deshalb gibt es auch mehrere Krankheiten, die Diabetes heißen, die aber eigentlich nichts mit dem Diabetes, den wir haben, zu tun haben, weil das sind alles Nierenerkrankungen. Das Mellitus kommt erst später. Hast du noch irgendwelche anderen Facts? Weil danach kommen jetzt meine Pipi-Facts. Weil es hat sehr, sehr viel mit Pipi zu tun einfach bis ins 17., 18. Jahrhundert. Weil die alle dachten, das ist die Niere, die ganz viel ausscheidet.
Ja, dann kommen wir jetzt zu deinen Pipi-Facts. Also ich habe hier noch verschiedene Infos, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal deinem Zeitstrahl gerade, tröpfeln wir jetzt mal einmal entlang.
Also ich bin jetzt schon wirklich im 17., 18. Jahrhundert.
Ich bin jetzt bei 1683. Hast du dieses
Ach, guck mal,
Datum?
Da bin ich bei 1675. Beim Engländer Thomas Willis, der hat diese Krankheit auch nochmal beschrieben, deshalb hieß sie auch eine Zeit lang in England Willis-Krankheit. Und der hat nämlich auch über den Urin geschrieben, tasted as if it has been mixed with honey. Und das war der erste Typ, der gesagt hat, vielleicht kommt das doch nicht von den Nieren. Irgendwas ist doch anders bei denen. Weil der hat nämlich schon seinen Patienten vorgeschlagen, dass sie weniger essen sollen. Hypokalorische Diät. Also man sollte im Kaloriendefizit bleiben. Und er hat gedacht, das ist irgendwas im Blut. Der hat mehrere Krankheiten tatsächlich sowieso diagnostiziert und auch alles immer so im Bereich Blut. Und der hat gedacht, ja, das kommt wahrscheinlich aus dem Blut, weil wenn eine Diät hilft, weiß nicht, ob das dann was mit den Nieren machen kann. Und dann gab es da einen, da habe ich mir keine Jahreszahl umgeschrieben, aber ungefähr die gleiche Jahreszahl, der Matthew Dobson. Der Matthew hatte ja jetzt nun mal eine Medizingeschichte vor sich, in Sachen Diabetes, die ja jetzt schon über 3000 Jahre alt war, im 17. Jahrhundert, und hat sich gedacht, Mensch, die Leute, die schreiben immer wieder, dass der Pipi komisch riecht, dass der Pipi komisch schmeckt, was mache ich für eine Forschung? Was würdest du für eine Forschung machen? Richtig, Freddy. Du sammelst Blut und Urin von Menschen, wo du vermutest, dass irgendwas mit Honig drin ist und denkst dir, Mensch, zünd ich das doch einfach mal an. Verdampf das einfach mal. Der hat das verdampfen lassen, angezündet und erhitzt. Anscheinend hat er sich gedacht, Moment mal, das kann ja auch einfach nur durch Zufall süß schmecken und süß riechen. Vielleicht hat das ja trotzdem nichts mit Süßsein zu tun. Und er hat dann aus Blut und Urin eine zuckerähnliche Substanz verdampfen lassen. Das heißt, der Mann hat quasi Pipizucker hergestellt. Herzlichen Glückwunsch, Matthew, du hast recht. Am Ende kommt aus dem Urin wieder Zucker raus, weil der Zucker halt ausgeschieden wird. So, das war die Erkenntnis von Matthew Dobson und deshalb weiß man, aha, das riecht nicht nur komisch, das schmeckt nicht nur komisch, da kommt wirklich Zucker raus bei den Leuten.
So, und dann kommen wir jetzt mal endlich zum Punkt, wo es mit der Bauchspeicheldrüse mal richtig losgeht. Das war 1683. Da entfernte Johann Konrad Brunner Hunden, mehreren, die Bauchspeicheldrüse und hat dann beobachtet, dass sie danach extremen Durst hatten. Und er gilt damit als Entdecker des pankreoprimen Diabetes mellitus. So, und 1889 kamen dann Oskar Minkowski und Josef von Mehring um die Ecke und haben nochmal Hunden die Bauchspeicheldrüse entnommen und haben gemerkt, ups, jetzt bekommt der Hund ja Diabetes. Und vor allen Dingen sind die Hunde kurz danach dann auch gestorben. So, und das waren die Meilensteine, um die Bedeutung der Bauchspeicheldrüse und den Zusammenhang zur Glucose zu checken. Also da wusste man dann, okay, wir haben ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. So, und jetzt
vielleicht
kommen wir
sollten wir noch mal ganz kurz deutlich sagen, Mellitus. Also Diabetes hatten wir ja schon, hindurchfließen.
Mellitus, eben, ne, 1683, das war der Johann Konrad Brunner, der den pankreoprimen Diabetes mellitus entdeckt hat. Und was bedeutet Mellitus?
Honigsüß. Also, liebe Freddy, leiden wir an welcher Krankheit? Am honigsüßen hindurchfließen. Gibt es eine schönere Bezeichnung für Diabetes als das Honigsüße hindurchfließen? Glaube nicht.
Wir hatten also mit unseren Durchfallstories und so schließt sich der Kreis immer schon das richtige Gefühl. Wir wussten schon immer, Diabetes ist einfach eine Krankheit, die im Fluss ist. Das wussten wir, das haben wir da schon mit den
Honigsüß. Honigsüß sind wir im Fluss.
So, also es gibt ehrlich gesagt, ihr merkt das schon, es gibt jetzt 100.000 Daten, mit denen wir euch vollballern könnten zum Thema Diabetes. Wenn euch das interessiert, dann checkt einfach vielleicht tatsächlich mal das Internet durch und dann werdet ihr diese ganzen Daten selbst auch mal sehen und die ganzen natürlich männlichen Gesichter, die zu diesen ganzen Forschern gehören. Und dann könnt ihr das mal ein bisschen checken. Ein Datum, was ich für uns beide sehr wichtig fand, ist das Jahr 1880. Hast du das gefunden, was da passiert ist, Kimi?
Ja, um 1900 tut sich ja so viel, da findet man...
Ja, pass auf. Das ist aber für uns beide. Das ist das, ohne das wird es unseren Podcast nicht geben. Ohne 1880 würde es den Typ-Frage-Podcast nicht geben. Und zwar wurde da endlich die Frage des Types gestellt. 1880 prägt der französische Arzt Etienne Lancerot in einer Veröffentlichung die Begriffe Diabète maigre, in Klammern übersetzt magerer Diabetes, und Diabète gras, also übersetzt fetter Diabetes, und begründet damit die Unterscheidung verschiedener Diabetesformen. Also ab 1880 hat man dann eben gesagt, okay, es gibt nicht nur einen Diabetes, es gibt unterschiedliche Typen. Zum Glück hat man sich zumindest im Deutschen von dem mageren Diabetes und dem fetten Diabetes als Nennung verabschiedet und hat dem Ganzen einen anderen Namen gegeben.
Und zu der Zeit war es ja auch so, dass die Leute tatsächlich Behandlungsmethoden herausgefunden haben, neben sehr vieler komischen Diäten. Also ich habe jetzt bei der Deutschen Diabeteshilfe zum Beispiel was gefunden. Da hat einer 1868 mal versucht, einen 20-jährigen Mann zu behandeln. Der musste Dampfbäder machen, Lebertran, Morphium, Brechwurzel hat er bekommen und eine zuckerfreie Diät. Weißt du, aus was die zuckerfreie Diät bestand?
Ich habe mal gehört, dass... mit Alkohol versucht wurde, auch Diabetes zu heilen, in Anführungszeichen.
Genau, der durfte keine Kohlenhydrate mehr essen. Die wurden entweder reduziert oder ganz weggelassen. Und was er bekommen hatte, war Alkohol und Fett. Und jetzt, das hat ihm natürlich nicht gut getan. Und deshalb hat man ihm zwischendurch noch Nährsalze oral und rektal gegeben.
Oh. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum Alkohol. Das andere ignoriere ich jetzt einfach mal kurz weg hier. Da haben wir ja letzte Folge auch mal drüber gesprochen gehabt. Das ist ja hier und da tatsächlich, das haben wir ja auch hier öfter schon drüber gesprochen im Podcast, so eine senkende Wirkung haben kann, der Alkohol. Was nicht bedeuten soll, dass man übermäßig viel Alkohol trinken soll, sondern was einfach nur zum Beispiel bei übermäßigem Alkoholkonsum ja zu Unterzuckerung führen kann, die natürlich auch sehr schlimm enden kann. Also da jetzt zu sagen, da mache ich eine Therapie raus, ist natürlich keine gute Idee. Ich habe dafür noch gefunden den Ansatz der Milchtherapie, also dass jemand einfach sich sehr viel von Milch ernährt hat. Das wird bei mir gar nicht funktionieren, weil der Milchzucker lässt mich voll nach oben knallen.
Und dann hat man da stimmt auch viel Durchfall.
Ja,
weil ich kenne das bei meinem Kind, die ist richtig milchverrückt, also die will ständig Milch Und die Windeln, also wir mussten hier den Milchkonsum reduzieren, weil also die Windel willst du nicht riechen.
Gut, auch das versuche ich jetzt kurz mal wegzuignorieren. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Hafer-Diäten. Hafer schon
Die
immer,
werden ja
also ist
bis
ja
heute benutzt.
aber richtig was geholfen, hat nix bis zum Jahr 1922.
Das ist das Jahr, an dem das Insulin erfunden wurde.
Und das ist das Jahr, wo tatsächlich der erste Diabetiker mit damals Rinderinsulin behandelt worden ist und das erfolgreich. Das war in Toronto, Leonard Thompson, der war damals 13 Jahre alt, der seit anderthalb Jahren schon Diabetes hatte, wurde da im Toronto General Hospital eben mit Rinderinsulin behandelt und schon nach 3 Tagen war sein Hahn frei von Zucker und Aceton. Und das war damals das Team rund um Banting und Best, die ihn da gerettet haben. Und Banting und McLeod wiederum haben ja dann das Insulin entwickelt und dafür den Medizinnobelpreis in 1923 bekommen.
Wenn ihr jetzt sagt, ich würde aber jetzt schon mal gerne sehen, wie dieser Mensch aussieht, der da mit Insulin behandelt wurde und wie viele Mengen an Rinderbauchspeicheldrüsen man eigentlich haben muss, um eine Pulle Insulin zu machen, dann könnt ihr euch das angucken im Deutschen Diabetesmuseum, auch virtuell. Anfang der 90er ist das entstanden, stand schon in verschiedenen Städten, unter anderem Braunschweig und Bad Lauterberg, wo sie aktuell sind und hoffen sich bald räumlich dort nochmal besucherfreundlicher aufzustellen. Das hat uns Michael gesagt.
Er ist seit 1998 Vorsitzender vom Verein Deutsches Diabetesmuseum.
Und wir haben ihn mal gefragt, warum er sich ehrenamtlich so für das Thema Diabetes und das Diabetesmuseum engagiert und die Geschichte des Diabetes bewahren will.
Ja, weil ich eben selbst davon betroffen bin und weil ich wirklich der Meinung bin, dass man auch heute mal sehen soll oder sehen kann, wie sich die Leute früher behandeln mussten, mit welchen Gerätschaften man hantieren musste. Und was es eben, wie die Entwicklung in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren doch eklatante Fortschritte gemacht hat.
Und wann haben Sie selbst Ihre Diabetes-Diagnose bekommen?
Ja, 1980.
Und das heißt, kennen Sie einige dieser Stücke, die da in den Vitrinen stehen, tatsächlich, weil Sie sie selbst benutzt haben mussten?
Ja, da sind auch einige von meinen Utensilien dort ausgestellt.
Und was sind die größten Fortschritte, die wir dann eben bis jetzt haben? Nehmen Sie uns mal einmal damit. Wir sind ja tatsächlich beide 2017 erst mit Diabetes diagnostiziert worden. Also 37 Jahre später, jetzt 1980. Was hatten Sie da an täglichen Dingen, mit denen Sie umgehen mussten? Wie sahen die Messapparate aus und die Spritzen?
Also 1980 hatte ich noch kein Testgerät. Also es war so gewesen, dass ich alle 4 Wochen zum Hausarzt musste. Da wurde ein Blutzuckerwert bestimmt, der 3 Tage danach vorhanden war. Und aufgrund dieses einen Wertes wurde die Insulindosierung angepasst. Das kann natürlich nicht gut gehen, weil wir wissen ja, dass der Blutzucker eben ständig sich ändert. Und es war damals so gewesen, man kann das wirklich so benennen wie auf einem offenen Meer ohne Kompass. So ist man da als Diabetiker eben, als insulinpflichtiger Diabetiker eben, ja, zurechtgekommen irgendwie. Viele Unterzuckerungen. Also das Insulin, was ich hatte, das war ein Verzögerungsinsulin. Hieß Depot CR, also ein Depotinsulin, das zweimal am Tag gespritzt wurde. Und nachdem ich dieses Insulin gespritzt hatte, musste ich auch zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten essen, weil ich ansonsten eben entweder eine Unterzuckerung bekommen hätte oder wenn ich eben zu wenig gespritzt hätte, dass der Blutzucker dann entgleist ist. Was ich noch sagen wollte, ich hatte das große Glück, dass ich also erst 80 meinen Diabetes bekommen habe und hatte da schon die Möglichkeit, mit den Einmalspritzen mich zu injizieren. Diese Einmalspritzen kamen also 1975 auf den Markt. Alle, die davor ihren Diabetes hatten und spritzen mussten, die mussten das noch mit den Glaskolben spritzen machen und die mussten dann sterilisiert werden, ausgekocht werden. Das habe ich zum Glück selbst nicht machen müssen.
Und von all den Dingen, die bei Ihnen im Museum stehen, was sind denn so die, ich sag mal, gruseligsten? Weil wenn Sie jetzt schon anfangen hier mit diesen Glaskolbenspritzen, da hätte ich ja also richtig Schiss vor.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, also die wirklich gruseligsten Geschichten, das waren also die Polarimeter, mit denen man in den noch früheren Zeiten eben auch den Blutzucker bestimmen konnte, aber eben nicht so, wie wir das heute kennen, sondern das war eine richtige chemische Reaktion, die man da durchführen musste. Ja, und also das sind diese Gerätschaften, die also wirklich sehr groß sind und die man also nicht mit sich rumtragen konnte. 1968 ist eigentlich das erste tragbare Blutzuckermessgerät auf den Markt gekommen, das aber nicht für Patienten gedacht war, sondern nur für Arztpraxen.
Und das war wahrscheinlich so groß wie eine Schreibmaschine oder so.
Na, nicht ganz so groß, aber so groß wie eine Zigarrenkiste, so eine größere Zigarrenkiste. Und es war eben auch dementsprechend schwer. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war auch in den Ende der 1980er Jahre, da war ein Diabetikertag in Bad Lauterberg, da gab es den dortigen Chefarzt und der hat gesagt, dass die Blutzuckerselbstkontrolle gar nicht gut ist, dass diese Blutzuckerbestimmung muss weiterhin in den Händen der Ärzte sein. Weil die Patienten ja gar nicht in der Lage sind, das richtig zu überblicken, was man dann tun muss. Das war zum Glück nicht so, denn alle Patienten, die auf sich, die eben ein bisschen auf sich geachtet haben, die haben das eben so gemacht.
Und seitdem hat sich natürlich total viel getan. Ab 1988 hat er eine intensivierte Insulintherapie bekommen. Michael hat uns von seinem ersten Pumpe erzählt, die war 1995, war ein absoluter Gamechanger für ihn.
Dann gab es irgendwann den ersten Sensor, schwer zu bekommen damals noch, hat er uns auch gesagt. Da gab es sie dann immer nur in Zweierpacks, weil die Nachfrage so riesig war und teilweise musste man immer noch wochenlang warten. Aber für ihn war das ein Riesenschritt.
Letztes Jahr war es dann soweit. Er hat sich ein AED-System zugelegt, sich drauf eingelassen und...
Das bedeutet also, dass ich einen neuen Sensor bekommen habe und eine neue Pumpe. Und jetzt kommunizieren meine Pumpe mit diesem Sensor. Der Sensor sagt der Pumpe, wie hoch der Blutzucker ist. Und die Pumpe gibt dementsprechend das nötige Insulin ab.
Ja, also das ist das, was man heutzutage ja sagt, dass das kommt einer künstlichen Bauchspeicheldrüse am Mäßen.
Richtig, genau. So sieht's aus.
Und da haben sie ja wirklich ordentlich was mitgemacht von... Ich weiß überhaupt nicht, was in meinem Körper so losgeht. Alle 3 Wochen kriege ich mal Bescheid. Ja. Bis hin zu, eigentlich läuft es fast ohne Einwirken ja jetzt. Wenn wir jetzt in das Museum gehen würden, was wäre denn das älteste Stück, was da steht?
Ja, das sind schon die ersten Insulinflaschen, die also von so Anfang der 1920er Jahre, 1923 wurde das Insulin, erstes Mal Insulin, also industriell hergestellt. Ne? 1922 wurde es entdeckt. Dann haben die Entdecker Bunting und Best eben das hatten ein Patent darauf, das sie aber abgegeben haben, dass jeder, der in der Lage war, Insulin herzustellen, das auch machen konnte. Und in den USA war eben dann die Firma Lilly, die das Insulin hergestellt hat, 1923.
Und wenn wir jetzt mal auf die Zeit noch davor gucken, also vor 1922, 23, wie haben Menschen da versucht, ihren Diabetes, wenn sie den diagnostiziert bekommen haben, irgendwie in den Griff zu bekommen? Wir haben schon davon gehört, dass es so Haferkuren und sowas dann gab.
Diese Haferkuren, die gibt es auch heute noch. Wenn der Stoffwechsel total entgleist ist, dann ist eine Haferkur durchaus ein probates Mittel, um den Diabetes wieder in den Griff zu bekommen. Aber letztendlich waren die Leute vor 1922 zum Sterben verurteilt. Das hat dann nicht, die haben nicht lange überlegt. Es gab verschiedene Ärzte, die verschiedene Vorschläge gemacht haben, auch mit Rauschmitteln und mit fettreichen Nahrungen, auch zum Frühstück schon Alkohol trinken. Und alles solche Sachen, also das war aber absolut immer, Typ 1 Diabetes war immer tödlich.
Man kann ja Ihr Museum auch virtuell sich anschauen, richtig, und kann sich da so ein bisschen durch so ein paar Fotos klicken. Und was ich ja richtig krass fand, war, da gibt es eine Insulinampulle auf dem Foto und im Hintergrund ist ein Berg zu sehen,
genau,
von so Tierteilen, Tierorganen, die halt verwendet worden sind, um diese kleine Flasche Insulin, genau, herzustellen. Ja. Und das dachte ich mir so, oh mein Gott, also wie viel man gebraucht hat, um tatsächlich Menschen einfach dazu zu kriegen, dass sie einfach überleben konnten. Also es ist, genau, schon irre.
Diese Tierteile, das waren übrigens Bauchspeicheldrüsen.
Das sind alles nur Bauchspeicheldrüsen.
Ja, genau.
Okay, das konnte ich nicht so richtig erkennen, aber noch krasser.
Wenn jetzt Menschen hier diesen Podcast und unser Gespräch hier hören, die sagen, Mensch, ich habe auch noch von meiner Urgroßmutter Diabetes-Equipment auf dem Dachboden oder ich habe selbst was, was uralt ist, was eigentlich auch ins Museum gehört. Ich nehme an, Sie haben ja wahrscheinlich schon alles. Oder
nee,
kann man
sicher
noch
nicht.
ans Museum spenden?
Na klar, natürlich, wir sind über Spenden immer, immer dankbar. Also wir haben sicherlich noch nicht alles. Was ich auch lange haben wollte, das war die DDR hatte ja auch viele Sachen, die eben den Betroffenen sehr gut geholfen haben, aber eben die waren nicht auf dem technischen Stand, wie wir das eben waren, ne? Und die hatten dann auch eine Insulinpumpe entwickelt, die wir jetzt auch in unserer Sammlung haben. Aber als ich die bekommen habe, habe ich mich richtig drüber gefreut.
Also, wenn auch ihr was spenden wollt, Diabeteskram oder tatsächlich vielleicht auch Kohle, vielleicht wollt ihr Mitglied werden im Verein vom Deutschen Diabetesmuseum, wollt selbst ehrenamtlich mit anpacken oder so, dann kontaktiert den Michael, der wird sich sehr freuen. Und für einen virtuellen Rundgang könnt ihr auch mal direkt jetzt auschecken, deutsches-diabetes-museum.de.
Und wir haben ja schon gesagt, Michael hat 43 Jahre lang jetzt die Typ-1-Diagnose. Das heißt, er braucht noch 7 Jahre. Ready. Und dann kriegt er eine Medaille.
Ja.
Wusstest du das?
Ja, das wusste ich.
Wirklich?
Das habe ich neulich erst gelesen gehabt.
Es gibt tatsächlich schon seit fast 100 Jahren Diabetesmedaillen. Also 1931 wurde die Life Expectancy Medal eingeführt. Menschen, die über die durchschnittliche Lebenserwartung von DiabetikerInnen lebten, haben dann so eine Medaille bekommen, weil das eine Scientific and Moral Victory wäre, hieße das dann in Großbritannien. In Großbritannien gibt es die Tradition immer noch, die haben verschiedene Medaillen, je nachdem, wie viele Jahre du erreichst, 50, 60, 70 oder 80, dementsprechend heißen die Medaillen dann anders. Und dann kann dein behandelnder Arzt sagen, guck mal, der hat schon seit 80 Jahren Diabetes, der ist gut eingestellt und dann kriegt man eine Medaille. In Kanada gibt es das auch. Und in Deutschland gibt es es auch.
So, und das ist doch total super. Das ist ein bisschen wie beim Schützenverein, so eine Ehrennadel, die du dann kriegst. So, jetzt bist du schon so und so lang ein Team-Buddy, ein Dia-Buddy, jetzt kriegst du da so ein Ding. Für alle, die jetzt gerade denken, ja, aber 50 Jahre, also ich möchte bitte viel länger, also 50 Jahre, also ich will mindestens 80 Jahre machen mit Diabetes. Auch das ist natürlich, Leute, die 50 Jahre, das ist sehr low angesetzt.
Genau.
Wir haben hier Überlieferungen, dass einer der ersten Menschen, der mit Rinderinsulin auch wieder damals behandelt worden ist als Diabetiker, 1922, der hat anschließend 70 Jahre sehr gut weiterhin mit seinem Diabetes gelebt. Und wie gesagt, das war einer der ersten Menschen, der überhaupt mit dieser Diabetestherapie angefangen hat. Und das hat wunderbar bei dem funktioniert. Also dass wir, also wir werden alle die 100-Jahr-Medaille will ich kriegen.
Also
100-Jahr-Medaille.
Erstmal müssen wir natürlich sagen, dass ihr euch auf der Seite von dieser Medaille, das ist die Menard-Medaille, menard-medaille.de, könnt ihr euch verschiedene Leute anschauen, die tatsächlich schon so lange damit leben und euch mal ein bisschen mit Motivation holen. Da können Menschen mit Diabetes, die halt schon so lange Diabetes haben, ihre Geschichte einreichen. Und da könnt ihr euch mal durch die Gewinner, also durch die Medaillenhalter angucken. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte, die ich besonders interessant fand, von Erika Speth. Die hat nämlich seit 70 Jahren Diabetes und die wurde in den 50ern diagnostiziert. Zum Glück, sagt sie, erst im ersten Lehrjahr, weil wenn sie vor ihrer Lehre diagnostiziert worden wäre, hätte sie wahrscheinlich gar keine eingestellt. Und das Krasse bei ihr war, die Krankenkasse, die hat nach 2 Jahren Therapie gesagt, nee, du, müssen wir jetzt nicht mehr bezahlen. Und dann stand sie da mit einem Lehrgehalt von 72 Mark damals. Vor der Frage, muss ich jetzt davon mein Insulin bezahlen? Und das hätte sie niemals bezahlen können. Und Gott sei Dank konnte sie das aber abwehren. Auch ihre Familie hätte nie so viel Geld gehabt, die Insulintherapie komplett zu tragen. Da hat sie dann Glück gehabt, dass sie dann wirklich ihre Diabetestherapie nicht selbst zahlen musste und dass die Krankenkasse es weiter bezahlt hat. Und was ich bei der ganz faszinierend finde, zumindest Stand, den ich noch gefunden habe, der Stand ist von diesem Jahr, sie engagiert sich immer noch, obwohl sie schon über 80 ist, also die geht auf die 90 zu, dafür, dass das Thema Diabetes endlich auch in der Pflege angekommen ist. Weil da haben wir ja schon mal drüber geredet, das ist vor allen Dingen für Typ 1er, die eine Insulintherapie haben, die an den Sensor gewöhnt sind, die mit Pumpen funktionieren, unterschiedliche Pumpen, das ist für unser Gesundheitssystem eine große Herausforderung, weil sie sagt, wir sind jetzt die erste Generation, die so viel Hilfsmittel hatte, dass wir tatsächlich bis ins hohe Alter damit gelebt haben. Und wir kommen jetzt in die Pflegeheime und die Pflegeheime und auch die Krankenkassen und die Pflegekassen sind nicht darauf vorbereitet.
Das heißt, wir sind gerade wieder so ein bisschen an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte angekommen, muss man sagen, wo sich Dinge ändern müssen aufgrund der neuen Realität, die sich da auftut. Das ist ja ein spannender Punkt, den sie da anspricht. Na klar, auf einmal werden eben auch Menschen mit Diabetes durch den technischen Fortschritt sehr, sehr, sehr viel älter als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und da muss jetzt dann eben auch gehandelt werden. Also mehr Infos zu dem Thema bekommt ihr auf jeden Fall auch bei uns in der Folge Diabetes und Pflege, die wir ja in der letzten Staffel gemacht haben. Kim, weißt du denn eigentlich, wann es die erste Metformin-Tablette auf dem Markt gab? Weil du bist Nein. ja als Metforminerin, als Metformin-Tablettenpatientin eigentlich unterwegs, wenn du einen Typ 2 hast. Momentan hast du ja so einen...
So ein Schwangerschaftstyp.
So ein Typ Kim einfach. Nennen wir es einfach Typ Kim. So den etwas, manchmal Typ etwas mit der eigenen Therapie verwirrten Typen.
Aha.
Manchmal sind wir alle Typ Kim. Also auf jeden Fall jetzt kurz Typ 2. Metformin-Tabletten sind zum ersten Mal eingeführt worden, damals in Frankreich. Es gab 1957 die ersten Metformin-Tabletten-Studien und dann hat das natürlich den Markt komplett neu aufgerollt für die Typ 2-Diabetikerinnen und Diabetiker. Und dann wiederum auch noch ein spannendes Thema, wo wir auch irgendwann mal hier in einer Folge drauf gucken müssen. 1966 gab es den ersten Versuch, eine menschliche Bauchspeicheldrüse zu transplantieren, um Diabetes zu heilen. Damals war das in Minnesota in den USA. Und tatsächlich gibt es da ja, also ne, da wird die Forschung ist da ja auch weit vorangeschritten. Ich habe neulich erst bei mir in der Radiosendung eine Nachricht von einer 1-Live-Hörerin bekommen, die schrieb, ja, du hast doch auch Diabetes. Ich wollte nur mal sagen, wichtiges Thema Bauchspeicheldrüsen, weil sie nämlich tatsächlich eine künstliche, also nicht eine künstliche, sondern eine menschliche Bauchspeicheldrüse transplantiert bekommen hat. Und bei ihr funktioniert das wunderbar. Und seitdem ist sie,
ach
ja, also typfrei quasi. Das ist verrückt.
Krass, das wusste ich nicht.
Hast du noch irgendwas für den Zeitstrahl, Kim?
Nee. Wir sind jetzt hier und freuen uns auf die Zukunft, die hoffentlich künstliche Bauchspeicheldrüsen beziehungsweise noch mehr KI und Algorithmen bringt, die uns da ein bisschen mehr helfen, unser Diabetesmanagement zu regeln. Oder aber noch bessere Medikamente.
Ja.
Auch das Metformin wird ja immer noch weiterentwickelt. Und wir alle hoffen ja noch auf unser smartes Insulin. Diese Insulinteilchen. Die sind so feinfühlig, dass sie merken, wann euer Körper von Zucker überschwemmt ist und dann entfalten die sich und erst dann wirken sie. Das ist allerdings wirklich noch Zukunftsmusik.
Das wäre schon, aber guck mal, wenn man sich jetzt mal anguckt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, wie rasant die technische Fortschrittsgeschichte war von Diabetes in den letzten 100 Jahren.
Richtig krass.
Ich bin total euphorisch jetzt, nachdem wir uns das alles angeguckt haben, weil ich mir denke, guck mal, das ist in 100 Jahren passiert. Ich habe bestimmt noch 60, 70 Jahre mit Diabetes vor mir. Ich werde noch so viel geilen Scheiß erleben, der da kommt.
Naja, guck mal alleine, was in den letzten 40 Jahren passiert
Eben.
Ist. Tragbares Insulingerät, CGM-Sensoren. Pumpen, die mit dem Sensor kommunizieren, Algorithmen, also das ist
Boom. Ja, Leute, über den nächsten technischen, so ein bisschen Boom zumindest, sprechen wir nächste Folge. Da geht's um Diabetes und Apps.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr uns erzählen wollt über interessante Diabetes-Facts zur Geschichte, die ihr selbst ergoogelt habt, oder interessante Pipi-Facts, dann schreibt uns einfach bei Instagram über Typfrage der Podcast. Und behaltet aber immer im Hintergrund, wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt und denkt, oh, die netten kleinen Facts, die Freddy und Kim so am Rande gedroppt haben, wie zum Beispiel die Therapie mit Alkohol und mit rektalen und oralen Nährsalzen, die würde ich aber jetzt auch mal gerne ausprobieren. Dann denkt immer dran, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, sprecht das mit eurem Diabetes-Team ab.
Eben, wir sind auch keine Historikerinnen und Historiker und weil wir so viel über Pipi gesprochen haben, wir sind auch keine Urologinnen und Urologen. Wir sind einfach nur wir, nämlich Typ Kim und Freddy.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.